Willkommen zum Küstentalk, dem Podcast der IG Metall Küste.
Ja, vor 2 Jahren haben wir schon mal über die Zukunft der Automobilwerke, nicht nur, aber gerade auch im Norden gesprochen. Da gab es Vereinbarungen bei Volkswagen, bei Mercedes. Jetzt gab es Protestaktionen, weil diese Zukunft doch nicht so sicher ist. Und ich bin froh, dass ich mit Michael Peters von Mercedes in Bremen und Manny Wulff von Volkswagen in Emden das mal besprechen konnte. Mir hat es nochmal gezeigt, wie Menschen machen ihren Job, bringen ihre Vereinbarungen, halten die ein. Das kann man vom Vorstand verlangen. Was die beiden dazu sagen, hört gerne rein und gibt einen Kommentar ab, wie ihr es fandet. Ich fand es interessant und klar ist, die Auseinandersetzung geht weiter. Wir stehen erst am Anfang. Protestaktionen in Bremen, Hamburg und in Emden, bei uns hier an der Küste, bundesweit noch mehr. Weitere Aktionen sind bereits angekündigt. Die Automobilindustrie und ihre Beschäftigten stehen wieder unter erheblichem Druck. Viele von uns dachten eigentlich vor 2 Jahren, die großen Auseinandersetzungen sind vorbei. Volkswagen, Mercedes, andere Standorte haben entsprechende Vereinbarungen abgeschlossen. Und trotzdem hören wir jetzt wieder längere Arbeitszeiten, neue Sparprogramme, Diskussionen über einzelne Standorte. Und deswegen freue ich mich, dass wir hier in unserem Küstentalk mit 2 Expertinnen, hätte ich fast gesagt, aber heute brauchen wir nicht gendern, sind alle nur Kerle hier drin. Also 2 Experten. Nämlich den Betriebsratsvorsitzenden von Mercedes-Benz in Bremen, Michael Peters. Michael, schön, dass du da bist.
Moin.
Und den Betriebsratsvorsitzenden von Volkswagen in Emden, Manfred Wulff, genannt Manni. Manni, schön, dass du da bist.
Ja, moin zusammen.
Lasst mich, ich habe es gerade eben ja schon gesagt, ein bisschen, viele von uns gucken verwundert ja auf diese aktuelle Entwicklung, weil vor 2 Jahren, wir hatten die große Auseinandersetzung bei Volkswagen, im Sommer sozusagen angekündigt, Tarifverträge sollen gekündigt werden, wurden dann gekündigt und dann vor Weihnachten die ganze Woche durchverhandelt. Und bei Michael, bei Mercedes hatten wir ja damals die ZUSI 35, Zukunftssicherung 2035, die sozusagen ja auch 2024, 2025 verabredet wurde, wo wir auch eigentlich ja Zukunftssicherung drin geregelt haben. Jetzt stehen wir wieder da. Also kurzum, hat sich die Rahmenbedingungen jetzt so radikal geändert? Was ist heute anders als Ende 2024, Anfang 2025? Vielleicht, Manfred, willst du als erstes mal kurz sagen, was sich da bei euch sozusagen jetzt gerade abspielt? Warum diskutieren wir wieder über Werke wie Emden?
Ja, gerne. Also das, was eigentlich der Hauptgrund ist, was uns der Vorstand immer wieder unter die Nase hält, ist natürlich, dass wir Ende 2024 noch nicht abschätzen konnten, was Trump dann für ein Ziel verfolgt mit seinen Zöllen. Also das sind bei uns Milliarden, die im Jahr in die Kasse einfach negativ einzahlen, also einfach nicht mehr da ist. Dann hat man es nicht richtig eingeschätzt, wie die Chinesen auf den europäischen Markt drängen. Das heißt, man hat Ende 2024 mit einem Marktanteil von ungefähr 6-8% gerechnet in 2030. Und man merkt heute schon, dass sie da jetzt schon aktuell in Europa sind. Und man vermutet, dass sie dann 2030 bei ungefähr 15% Marktanteil in Europa sind. Und das verschärft den Druck, dass A, Geld nicht mehr da ist und wir die Autos nicht mehr in der Güte und Menge loswerden wie geplant. Und das ist eigentlich, das sind die Hauptgründe für uns als Volumenhersteller bei Volkswagen, dass das Riesenthema ist.
Sag mal Volumenhersteller, weil das nicht immer jedem klar ist. Das heißt, ihr macht Menge, während die anderen auf Qualität setzen. Ist das so richtig übersetzt?
Also? Ja, natürlich.
Nicht auf Qualität, sondern auf Premium, Entschuldigung.
Ich wollte gerade sagen, Qualität stellen wir schon her, das will ich doch schon sagen. Nein, aber natürlich, wir sind Volumenhersteller, wir haben Marktanteil von 20-25%, je nach Marke, dann in Europa. Und von daher kommen wir dann tatsächlich über die Masse und das bricht jetzt einfach leider weg. Die strategischen Fehler, die in den letzten Jahren gemacht worden sind, ob man zu sehr auf das Elektro-Segment gesetzt hat in einer Schnelligkeit, die jetzt einfach nicht abgerufen wird, weil auch die Politik Fehler gemacht hat, die Infrastruktur nicht so wächst, das Vertrauen der Kundinnen und Kunden nicht da ist, alles diese Dinge spielen da auch schon mit ein. Also eine riesen Gemengenlage, wo auch wir als Betriebsräte Verständnis dafür haben, dass wir drumherum ganz, ganz viel erleben. Jetzt haben wir mal die Geopolitik geopolitischen Dinge mal außer Acht gelassen, der Ukraine-Krieg, alles das, was da dann jetzt nach wie vor noch stattfindet, der Nahost-Konflikt, weil wir auch natürlich im Nahen Osten unsere Premium-Autos verkaufen. Auch das bricht gerade weg. Porsche-Strategie, Elektro-Strategie, da rudern sie jetzt zurück. Die Milliarden fehlen auch, weil man jetzt vom Elektro-Invest wieder zurückkehrt und baut wieder mehr Verbrenner. Alles das kostet ganz, ganz viel Geld. Und das Geld fehlt in der Konzernkasse. Und das nötigt ihnen ab, zu sagen, wir kommen jetzt nicht mehr gemeinschaftlich durch die Tür.
Und lass uns hier mal kurz einen Schnitt machen, dass wir gleich noch mal ein bisschen stärker auch die Sachen abschichten. Einmal zurück sozusagen Ausgangslage. Ich hatte es gesagt, wir haben eine Zukunftssicherung 2035 in Mercedes und damit auch für Mercedes Bremen. Michael, ist das ähnlich, weil das, was Manfred erzählt hat, ist das auch das, was euch da intern sozusagen vorgehalten wird?
Ja, ich glaube, wen wundert es? Uns wird natürlich ein und dieselbe Geschichte erzählt. Sagen wir, das sind ja die Angriffe, sagen wir, die wir alle eben gerade spüren, ob es bei VW oder bei Mercedes oder auch bei BMW. Und das ist ja letztendlich, sagen wir, auch die Botschaft, die wir aus der Politik geben hören. Sagen wir, insgesamt hat sich seit Zukunftssicherung 2035 nicht so ganz viel geändert. Also für uns war immer klar, dass die Jahre 25, 26 durchaus schwierige Jahre werden. Und was wir halt nie geschafft haben, die Zukunftssicherung mit dem Ausschluss von der betriebsbedingten Beendigungskündigung und allem drum und dran. Aber in unserer Zukunftssicherung war dann eben auch drin, dass an den Standorten dann über Produkte und so weiter dann eben auch Gespräche geführt werden, Nachfolgemodelle und. Und da ist halt eine große Unsicherheit zu spüren. Wir haben immer geschaut, was sind denn die Produkte, die jetzt eben folgen, eben als nächstes kommen. Das hat eben nicht stattgefunden. Und ja, jetzt kommen sie eben mit der gleichen Geschichte, sag ich mal, das Thema Zölle, USA. Sagen wir, auch für Mercedes-Werk war natürlich immer die Erfolgsstory, dass wir ja eben auch einige Fahrzeuge haben, die wir wirklich nur solitär eben in Bremen fertigen und dann in die ganze Welt eben gehen. Aber wie gesagt, da sind teilweise aber auch keine Neuigkeiten dabei, dass man dann eben darüber nachgedacht hat und noch teilweise praktisch im Moment einen Entscheidungsstand eben auch hat, dass gewisse Fahrzeuge dann eben auch in den USA lokalisiert werden. Das war immer klar, ist keine Neuigkeit. Man kann natürlich schon sagen, dass vielleicht das Gefühl rüberkommen, dass da gewisse Mitnahmeeffekte gerade im Moment eben stattfinden und dass der Vorstand vielleicht eben nicht zufrieden, wir waren sehr zufrieden mit der Zukunftssicherung 35, die wir da hinbekommen haben, dass er eben vielleicht nicht ganz so zufrieden war mit dem Ergebnis und meint jetzt die Situation ein Stück weit eben auch nutzen zu können und meint, dass wir halt vielleicht in einer schwächeren Position sind, ja.
Manfred, in der Vereinbarung 2024, die ihr geschlossen habt, ist ja auch betriebsbedingte Kündigungen, Ausschluss, Standortgarantien. Aber es ist ja auch verabredet worden, dass die Werke sich für die Zukunft fit machen müssen. Und ich hatte es immer so beobachtet, dass ihr in Emden da ganz viel gemacht habt. Vielleicht kannst du mal ein, zwei Sachen sagen, was dazu gehört, das Werk fit zu machen und wo ihr jetzt sozusagen steht. Weil ich habe das auch so verstanden, dass ja ein bisschen auch die Enttäuschung und die Wut vor Ort ja auch ist, nach dem Motto, wir haben unseren Job gemacht, aber ihr nicht. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was euer Job war, was ihr da angepackt habt.
Also bei uns, bei Volkswagen, auch gerade in Emden, haben wir sehr stark über die Fabrikkosten geredet. Und wir haben eine Zielvorgabe bekommen, die Fabrikkosten in einem Eurobetrag zu liefern. Das heißt auch die verbrauchte Zeit, also die Zeit, die ich brauche, um mein Auto herzustellen, auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu bringen. Und aufgrund von Nichtauslastung der letzten Jahre waren wir da ganz weit von entfernt. Und die letzten anderthalb Jahre haben wir genutzt, ganz, ganz viel zu tun. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Teamarbeit bei uns eingestampft. Das heißt, dass die Kolleginnen und Kollegen alle zwei Wochen die Zeit bekommen, sich 40 Minuten zusammenzusetzen, um über ihre Arbeit zu reden, über ihre Organisation zu reden. Das heißt, wir haben diese Teamsprecherstruktur aufgelöst. Alles das, was zur Kommunikation dient, das ist ein riesen Punkt, der natürlich dann bringt, in der Zeit, wo die Teamstunde stattgefunden hat, werden jetzt Autos gebaut. Und das ist natürlich für so einen Standort eine ganze Menge. Zumal wir ja knapp unter einer Minute ein Auto herstellen. Also das kannst du dann hochrechnen, das ist ein ganzer Batzen, der da zustande kommt. Aber noch ganz, ganz viele andere Dinge, wo eben halt schneller gelaufen wird und ein bisschen weniger Geld verdient wird auf Jahresbasis, wo wir ein bisschen was eingebracht haben und unter anderem auch auf die 5,5% Entgelterhöhung verzichtet haben, die wir einbringen, die wir erst 2030 oder 31 erst wieder zur Auszahlung bringen. Also alles das haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, also die Kumpels vor Ort, alles eingebracht. Und wir sind auf einem super Weg. Das heißt, wir können heute abschätzen, dass wir das Ziel, was wir Ende dieses Jahres erreichen sollen, tatsächlich erreichen. Und dann haben wir unseren Teil erfüllt. Und dieser Teil bedeutet, dass wir dann die Zusage für den ID.4-Nachfolger, der dann ab 2031 in Emden gebaut wird, bis Ende der 30er Jahre, mit über 200.000 Einheiten pro Jahr, das Auto hat man uns zugesichert. Und deswegen haben wir jetzt natürlich die Faust in der Tasche und sind sauer auf den Vorstand, weil wir erreichen das Ziel. Und man will uns jetzt das Auto nicht geben, weil aufgrund der unkündbaren Beschäftigungssicherung bis Dezember 30 wissen sie, dass sie das nicht tun können. Und somit geben sie uns das Anschlussauto nicht, obwohl wir die Ziele erreichen. Und das macht uns in Ostfriesland sauer.
Michael, ich glaube, sauer, das sind auch viele Kolleginnen und Kollegen in Bremen, weil der Vorstand angekündigt hat, diese Sonderzahlung, T-Geld heißt die in der Metallindustrie, das ist so fast ein Drittel vom Monatsentgelt. Das kann das Unternehmen schieben, wenn es ihnen wirtschaftlich schlecht geht. Und erst im Frühjahr mit dem Blick auf die Bilanz kann es entweder wieder ausgezahlt werden oder wegfallen. Der Vorstand hat jetzt angekündigt, dass sie für alle Beschäftigten bei Mercedes in Deutschland dieses Recht erstmal nicht auszahlen, sozusagen aktiv gestaltet haben. Wie ist das angekommen? Wie weit wart ihr da informiert?
Ja, der Travo-Baustein, genau. Also erstmal war ich, glaube ich, was für viele Kollegen überraschend, weil wir so eine Situation, sagen wir, in der Vergangenheit irgendwie noch nie gehabt haben. Der Tarifvertrag gibt es her, sagen wir, in wirtschaftlich schwierigen Situationen, 2,3% Nettorendite und. Ja, das kann man eben alles erklären, aber es war vor allen Dingen eben die Art und Weise, wie das Ganze stattgefunden hat. Sagen wir, die Mannschaft wusste ja, dass wir da in Gesprächen und so weiter da eben auch sind. Und sag mal, es war halt nicht wie in der Vergangenheit, sag mal, ein Gespräch auf Augenhöhe, sondern es war eine Ankündigung. Wir setzen es jetzt eben um. Und auch keine Abstimmung, wie es kommuniziert wird. Und neben oben drauf gepackt, sag mal, neben dem, dass sie das Thema Travo-Baustein eben kommunizieren wollten, haben sie dann ja die ganzen anderen Punkte ihrer ganzen Forderungen eben eingebracht, Richtung länger arbeiten fürs gleiche Geld, also 40-Stunden-Woche, raus aus der 35-Stunden-Woche, Kürzung von Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Sonderzahlung und all diese Dinge. Und sag mal, das war dann eben der Punkt, wo die Kollegen gesagt haben, so jetzt reicht es aber an der Stelle. Das lassen wir uns so nicht einfach gefallen, ja.
Ihr seid aber im Moment eins der erfolgreichsten Werke bei Mercedes, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, oder?
Ja, das ist das Verrückte überhaupt dabei, der ganze Sache. Wir arbeiten, sind gut ausgelastet. Wir sind ein Standort, der sehr, sehr gut ausgelastet ist. Wir arbeiten in vielen Bereichen Dreischichtigkeit, also mit Dauernachtschicht. Wir haben Sonderschichten vereinbart. Fürs erste Halbjahr schon, auch fürs zweite Halbjahr stehen Sonderschichten an. Weil wir eben auch in der Vergangenheit, sagen wir, haben wir halt gute Lösungen gefunden. Geht natürlich immer um möglichst viele Fahrzeuge, möglichst viele Varianten, viele Modelle. Und auch die Stückzahl an den Standort zu holen, an so einen Aufbaustandort wie Bremen. Und da waren wir ja sehr erfolgreich mit den elektrischen GLC. Ja, die Kunden fragen nach, endlich ein gelungenes Elektroauto, was wir da im Portfolio eben haben. Und dann in dem Moment, sagen wir, mit diesen Forderungen um die Ecke zu kommen, sagen wir mal, wo wir eben wirklich einen verdammt guten Job eben auch machen, dann diese Forderungen, das ist natürlich dann der Punkt, wo die Kollegen ja eben auch sagen, Ende Gelände, das machen wir so nicht mit, das lassen wir uns nicht gefallen, ja.
Aber das, was Manfred eben sagte, ja, mit der Frage Arbeit am Band mit den Kolleginnen und Kollegen, ich meine, ihr seid ja durchgetaktet, ne? Also ich versuche ja immer, ne? Ihr kennt das viel besser, ich darf ab und zu bei euch mal sein, von daher kenne ich es ein bisschen, aber viele Hörer, die haben das ja nicht vor Augen. Das heißt sozusagen, wir haben Schichtarbeit, das ist sozusagen jede Minute, wo ein anderer mehr arbeitet, länger als das, was er heute macht oder sie, würde ja in Zukunft jemand anders sozusagen gar nicht mehr gebraucht werden. Das heißt, wenn ich von 35 auf 40 Stunden gehe, ja, dann ist ja mindestens in der Produktion die Situation so, dass ich zu viele Leute an Bord habe. Gibt es denn da auch eine Aussage vom Vorstand?
Nee, sagen wir mal ganz offen, wir sind ja überhaupt nicht in diese Diskussion eingestiegen, erstmal als allererstes. Also erstmal, da haben wir ja schon klar signalisiert und so weiter, das könnt ihr mit uns gar nicht besprechen. Also wir haben Tarifvertrag, da sind die Tarifvertragsparteien eben gefordert, ist nicht unser Thema. Aber insgesamt, natürlich stellst du dir selber schon die Frage, wie könnte denn eine Umsetzung von so einem Thema denn aussetzen? Also normalerweise, wenn man über Krise redet, redet man eher darüber, wir haben nicht genügend Stückzahl, dann reden wir über Arbeitszeitverkürzungen und all diese Dinge. Aber es geht eben nicht um Krise, es geht eben um Arbeitskostensenken und darum geht es eben an der Stelle. Bei uns am Standort haben wir im Moment noch viele Leiharbeiter beschäftigt. Auswirkungen wäre klar, was du eben sagst, zu viel Personal an Bord. Es würden dementsprechend weniger Möglichkeiten geben, eben Leiharbeiter zu beschäftigen. Aber insgesamt, sagen wir, es ist ja eben nicht nur für Mercedes Bremen, es ist eine Forderung über alle Standorte. Wir haben auch andere Standorte, sagen wir gerade auch Richtung Powertrain, also Motoren, Getriebe und so weiter, wo die Situation nochmal deutlich schwieriger ist und wie das denn da funktionieren soll. Und gleichzeitig haben wir auch noch ein Personalabbauprogramm eben laufen in den indirekten Verwaltungsbereichen. Und wenn man denn da die Arbeitszeit erhöht, ja, das ist dann schon eine Herausforderung. Und all unsere Flexibilitätsinstrumente, sagen wir, da fragt man sich auch manchmal, was in der Öffentlichkeit eigentlich diskutiert wird, 8-Stunden-Tag und all so welche Dinge. Bei uns ist Standard, sagen wir, wir haben eine Bandbreite von 7 Stunden, 7 1/4, 7,5 bis zu 8 Stunden oder auch, wenn es sein muss, auch über 8 Stunden. Und dann am Ende gibt es halt Freischichten, um das Ganze eben wieder auszugleichen. Ja, bei 8 Stunden, bei einer 40-Stunden-Woche, all diese Instrumente, Arbeitszeitkonten und so weiter, funktioniert alles nicht mehr. Also alle Flexibilität, die auch immer hochgehalten wird, die von Arbeitgebern auch immer gefordert wird, die funktionieren an der Stelle überhaupt nicht mehr.
Bei Mercedes hat ja der Vorstand zumindest in dem Schreiben an die Beschäftigten ein Stück weit, haben wir gerade ja gehört, angedeutet, was er will. Teilweise ein bisschen deutlicher, teilweise ein bisschen undeutlicher. Aber ein offizielles Schreiben an die IG Metall, Michael hat ja zu Recht darauf hingewiesen, das sind alles Sachen, die sind im Tarifvertrag geregelt. Der darf und kann der Betriebsrat gar nicht regeln, sondern da muss die IG Metall mit an den Tisch. Ja. Und da gibt es bis heute kein offizielles Schreiben. Aber Manni, bei euch gibt es ja noch nicht mal irgendwas Offizielles in die Mannschaft rein, wenn ich das richtig verfolgt habe. Da ist es so, dass jeder Aufsichtsratsvorlage anscheinend sozusagen über manche Redaktionstische geht. Bevor ihr sie habt, landen die sozusagen in den Medien. Was wisst ihr genau? Also was ist sozusagen der Stand jetzt in deiner Funktion als Betriebsrat, als Kollege in Emden? Was ist da offiziell eigentlich?
Ja, du sprichst natürlich den neuralgischen Punkt an. In der Tat haben wir mehr aus den Medien am Anfang erfahren als von den Vorständen, weil ich persönlich bin nicht im Aufsichtsrat. Von daher obliegt das ja alles der Geheimhaltung. Aber in der Tat muss man sagen, im Manager-Magazin oder im Handelsblatt oder Spiegel Online, wie auch immer, die sind besser informiert als manch ein Funktionär. Und das ärgert uns massiv. Weil das wird bewusst und das behaupte ich sehr stark, natürlich dann von der Arbeitgeberseite beziehungsweise von den Familienmitgliedern durchgestochen wird, mit welcher Intention auch immer. Da haben wir, glaube ich, alle genügend Fantasie, warum man das macht. Das ärgert uns massiv, weil das natürlich den Druck aufbaut, gerade weil auch unser Standort, der 2024 schon mal genannt worden ist als Schließobjekt, jetzt wieder als einer von 4 Standorten genannt wird, die zur Schließung anstehen, weil wir keine Anschlussprodukte bekommen. Und die neue Qualität, die jetzt leider da ist, es war nicht so wie 24 Emden oder Zwickau, sondern jetzt werden 4 Standorte genannt, die alle geschlossen werden müssen, um auf dieses Szenario von ungefähr 100.000 Arbeitsplätzen, die dann vernichtet werden sollen, dann da hinzuarbeiten mit 4 Standorten, die da jetzt noch dazukommen, zu den bereits vereinbarten 50.000 bei uns im Konzern. Und das ist sehr ärgerlich. Ich meine, mittlerweile haben wir vom Vorstand die Überschriften in unseren Gremien genannt bekommen, aber mehr auch nicht. Jetzt in dieser Woche findet die Aufsichtsratssitzung statt und da sind wir natürlich sehr gespannt, was dann als Ergebnis dabei rauskommt, wie man sich denn im Halt committet, wie die weitere Vorgehensweise ist, weil wir können uns das nicht bieten lassen, dass wir uns an die gültigen Verträge halten, bringen unsere Dinge mit ein, zu 100% erfüllen wir sie an den Standorten, aber der Vorstand sich nicht dran hält und ja, deswegen machen wir mobil. Wir werden jetzt schon zu einer weiteren Aktion jetzt am Donnerstag aufrufen, konzernweit an allen Standorten in Deutschland wird es eine Aktion dazu geben, wo wir mit gebremstem Schaum allerdings vors Tor gehen und dort mit einem Banner zum Ausdruck bringen, was wir davon halten, nämlich nichts. Wir in Emden haben jetzt letzte Woche am Freitag schon mal zum Schichtwechsel unsere Kolleginnen und Kollegen, da waren ungefähr 4.000 dann da, einmal mit unserem Recht der Betriebsratsinformation zusammengeholt und über die aktuelle Situation, das, was wir wissen, nochmal informiert. Und das macht alles was in Ostfriesland, brauche ich euch nicht erzählen. Strukturschwache Region, wir haben nur Volkswagen als Global Player, als größter Arbeitgeber. Da hängen Tausende von weiteren Arbeitsplätzen dran in der Zulieferindustrie und die Kaufkraft in der ganzen Region Ostfriesland. Also das ist schon alles sehr, sehr ärgerlich und wir verabschieden uns ab Freitag in den Werksurlaub von 4 Wochen. Also das ist schon echt ein großer Hammer, der da mittlerweile über uns schwingt.
Das heißt, die Kollegen werden mit viel Unsicherheit und Unklarheit in die Sommerferien entlassen. Oder andersrum, wenn Donnerstag ist die Aufsichtsratssitzung, wir zeichnen Dienstag auf, nur dass die es später hören, wissen, also heute in 2 Tagen. Andersrum könnte es natürlich auch sein, dass da wirklich jetzt endlich mal Klarheit kommt. Aber auch dann gehst du mit dieser Klarheit. Also kurzum, das Management hat wieder den Punkt versaut, ordentlich die Menschen gut zu informieren.
Ja, wir haben von der Arbeitnehmerbank natürlich alle Szenarien durchgespielt, was alles droht, was alles passieren kann. Ich befürchte, dass die Arbeitgeberseite das nicht getan hat. Und ich hoffe, dass wir mit unseren Ankündigungen, was wir denn dann tun oder was wir dann nicht tun, dass wir da dann auch mehr Erfolg haben.
Mal die Frage an euch beide. Ich meine, das ist ja schon für die Menschen, die im Werk sind, eine schwierige Situation, wenn sowas auf einmal in Frage gestellt wird. Also ich will nicht sagen, wir sind ein Alter, aber so Pi mal Daumen, da steht überall mindestens eine 7, vielleicht auch eine 6 sozusagen beim Geburtsjahrgang sozusagen bei uns. Aber diese Nummer, ne, du fängst bei VW an oder bist bei Volkswagen, Mercedes, das ist doch eine Situation, wo du früher gesagt hast, da gehst du dann in Rente. Jetzt ist hier so viel Unsicherheit da. Was hat das eigentlich mit den jungen Leuten? Was macht das? Was kriegt ihr denn da von der Jugendvertretung mit? Stichwort, machen die noch eine Ausbildung bei euch, die in der Ausbildung sind? Das muss ja nochmal eine andere Angst sein.
Ja, also ich sag mal, vor 20 Jahren war es ein 6er im Lotto. Das haben auch die Kolleginnen und Kollegen dann immer so empfunden. Das ist schon leider lange nicht mehr so. Du hast recht, in der JAF unter den Auszubildenden herrscht einfach die blanke Angst. Ja, wir haben einen Tarifvertrag zur unbefristeten Übernahme, aber wir schicken im Moment seit Sommer letzten Jahres, also die Sommerprüflinge, Winterprüflinge dies Jahr und auch die Sommerprüflinge dies Jahr, schicken wir nach Wolfsburg temporär für maximal 2 Jahre, um sie dann wiederzuholen, wenn unsere Bedarfe wieder da sind. Und das zeichnet sich auch so ab, dass wir sie auch schon ein bisschen eher wiederholen. Aber das macht natürlich was mit den jungen Leuten, wenn sie wissen, dass sie nach der Ausbildung erstmal 320 Kilometer zum Mittellandkanal nach Wolfsburg müssen. So, das ist nicht einfach. Dann die Perspektive, okay, bis Ende 30 haben wir sichere Arbeitsplätze in Emden, aber was passiert dann? Und ja, du hast recht, wir haben noch ein paar Jährchen auf der Uhr, aber wer noch 30, 40 oder 45 Jahre noch vor sich hat, der hat ganz andere Ängste, gerade in Ostfriesland, weil da ist Arbeit natürlich auf dem Niveau, wie Volkswagen Industrie Arbeitsplätze anbietet und auch das Entgelt bietet, ist natürlich rar gesät. Und das macht etwas mit den Kolleginnen und Kollegen. Da ist schon Angst spürbar, ja.
Michael, wie ist das in Bremen? Wie merkt ihr das?
Ich spüre im Moment eher, sagen wir mal, das Thema Zusammenhalt. Und da sind die jungen Leute dabei, da ist die Jugendauszubildendenvertretung dabei. Und wir haben eben klar auch einen hohen Anteil von Kolleginnen und Kollegen, die gefühlt, sagen wir, dann irgendwie kurz vor der Alterszeit sind und so weiter eben stehen. Aber da spüre ich eben nicht, dass die einen sagen, interessiert mich nicht mehr, also die 4, 5 Jahre überstehe ich noch und deswegen muss ich mich nicht mehr bewegen. Ich glaube, wir haben es schon geschafft, sagen wir mal, wirklich alle mit zu animieren, mit dabei zu sein. Aber wir tun es ja auch, muss man ganz offen sagen. Der Freitag ist es bei uns wirklich sehr, sehr gut gelaufen, diese Protestaktion. Ich meine, ich bin jetzt seit 90 Vertrauensmann und muss immer die Kollegen motivieren, seid dabei, Warnstreik und. Das war diesmal schon ein anderes Bild, war eine andere Rückmeldung. Also es ist schon klar geworden, es geht nicht um Angst, sondern dem war es halt wichtig, jetzt ein klares Zeichen hinzusetzen, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Und da waren eben alle mit dabei. Ob jung, ob alt. Und ich wollte auch noch darauf eingehen, weil du das ja ein Stück weit, bei uns hat zwar der Vorstand den Mitarbeiter mitgeteilt, aber der wollte das über die E-Mail machen. Da muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die wollten eine E-Mail an die Mitarbeiter schicken. Gleichzeitig gab es einen Call auf Vorstandsebene mit E1 an E2er, also oberste Führungsebene. Da wollte Kalenius diese Botschaften, T-Zug, Transformationsbaustein und verkünden, da reinbringen und an die Mitarbeiter sollte dann eine Mail gehen. Auf unseren Druck ist dann eben entstanden, dass es eben nicht nur die Mail gibt, sondern dass wir erwarten, dass der Vorstandsvorsitzende auch an die Belegschaft spricht. Ja, und das sollte denn, das ist der nächste Punkt, das sollten nicht die Kollegen aus der Produktion denn in der Pause anschauen. Also da haben wir dann auch nochmal Druck gemacht, dass das während der Arbeitszeit stattzufinden hat. Also das ist schon, wie die an so eine, an, über die Menschen denken, sag mal, die Vorstellung, du hast von kurzen Taktzeiten und so weiter eben gesprochen. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir irgendwie in den Hallen 30 Grad gehabt. Und dann die Vorstellung, die Kollegen setzen sich dann hinter in den Pausenraum und schauen sich dann gemütlich ein Vorstandsvideo an und sagen, okay, jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln. Also das war auch viel, viel blumig drumherum erzählt, sage ich mal. Und wir mussten dann schon hinterher teilweise auch aufklären und die Belegschaft nochmal sensibilisieren, was die Botschaften waren, die da teilweise dahinter gestanden haben.
Ja, mich verwundert es immer wieder, wenn man sieht, diese toughen Manager, die dann immer sozusagen erzählen, was und wie und was und wann. Und wenn man sagt, ja, dann sag's mal euren Leuten, dann auf einmal sozusagen erklären, warum das alles nicht geht, wie man es machen müsste und es dann so in Watte packt, dass die Leute aus der Veranstaltung rausgehen und sagen, ich hab's nicht so wirklich verstanden, was wollte der denn? Also ich sage ja immer, Klarheit ist etwas, mit dem man besser umgehen kann. Dieses Blumige, das Drumherumreden ist schwer zu bearbeiten.
Die haben ja sogar Schiss gehabt, sagen wir mal, wir haben auch unsere Betriebsversammlung und da gibt es ja auch die Möglichkeit, Vorstand einzuladen und so weiter. Da haben sie sich nicht getraut.
Mhm. Die Metapher mit blumig ist aber jetzt Zufall, oder?
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Lass uns doch mal eine Frage beantworten. Manni, wenn du auf Emden guckst, da wird ja jetzt immer viel gesagt, was die Probleme gegebenenfalls wären. Aber was sind eigentlich sozusagen die Stärken vom Standort, wo du sagst, die muss man hier vielleicht auch nochmal in so einer Runde sagen. Du hattest eben schon gesagt, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht, aber ihr seid ja eins der Werke, die schon komplett auf E sozusagen umgestellt worden sind. Und eigentlich ist das doch die Zukunft. Was habt ihr noch sozusagen, wo du denkst, das müsste man doch eigentlich auch nochmal als Stärke herausstellen?
Also wir kommen ja so aus einer Zeit, wo wir jetzt die letzten Jahre eigentlich nur noch über Schließtage gesprochen haben. Das heißt, wir würden gerne mit ausreichend Personal logischerweise, wenn alle dann da an der Stelle sind, dass sie gut qualifiziert sind, würden wir gerne auch mal über Mehrarbeit reden. Ne? Dass wir mal zeigen können, was der Standort denn in einem Jahr mal an Autos bauen kann. Und wir reden darüber, wir müssen Zukunftsinvestitionen jetzt nochmal an den Standort holen. Wir haben bereits 1,2, 1,3 Milliarden investiert in den letzten 5 Jahren. Wir brauchen noch eine neue Lackiererei. Wenn wir die haben am Start, dann sind wir nochmal in der Lage, nochmal einige 100 € Fabrikkosten pro Fahrzeug tatsächlich auch zu sparen. Dann sind wir auf dem neuesten Stand, haben eine der neuesten und effektivsten Fabriken dann in Europa. Das wegzuschmeißen, das ist ein fataler Fehler. Und von daher den Vorteil, den wir haben mit unserem Hafen, mit den kurzen Wegen, also alles dieses ist ein Riesen-Benefit. Und bei dem letzten Symposium, also wenn die Vorstände dann an den Standort kommen, wo wir uns dann zeigen, da habe ich endlich mal wieder auch den Punkt wieder positionieren, wenn es denn um CO2-Neutralität geht. Das heißt, ein Feld, was wir in den letzten Jahren leider überhaupt nicht mehr diskutiert haben, weil wir reden nur noch über andere Dinge, über Entlassungen und über Effizienzen und wie auch immer. Aber wir wären in der Lage, physisch CO2-neutral Autos herzustellen mit der Windenergie, die wir am Standort haben, mit der Sonne, die gelegentlich scheint in Ostfriesland. Also das sind so Dinge, die lässt das Unternehmen einfach liegen. Wir wären ein Standort, die könnten das mit einem Seekabel, sage ich mal, was vom Offshore-Park bei uns ankommt, 500 Meter weiter, dann wären wir wirklich CO2-neutral. Aber das lässt der Vorstand alles liegen und da sind wir als Ostfriesen einfach dabei. Wir würden gerne Autos bauen, CO2-neutral mit einer neuen Lackiererei und dann sind wir best of case. Also dann sind wir gut unterwegs und brauchen uns nicht zu verstecken, wenn es um die Fabrikkosten in Europa geht.
Und Michael, wenn du sozusagen an Bremen denkst, du hast schon gesagt, ihr habt da auch im Moment, oder ich habe es gesagt, ihr seid da top ausgelastet. Was ist sozusagen die große Stärke von Bremen?
Ja, das Ding ist ja, sagen wir mal, dass die Vergangenheit eben nicht so ganz viel zählt. Die große Stärke ist, also wir waren bei Mercedes der erste Standort, der das erste Elektrofahrzeug von Mercedes integriert hat in die Linie. Das ist das Herausragende, sagen wir, am Bremer Standort, dass wir uns...
Sag mal, in der Linie, das heißt, da ist sozusagen das Elektroauto und danach kommt das Verbrennerauto und dann kommt wieder ein Elektro. Also ihr baut alles auf einer Linie, auf einem Band sozusagen.
Kann man sagen, heute die ganzen Varianten der C-Klasse, also die komplette C-Klasse wird ja in Bremen eben gebaut, also von der Limousine, Kombi, alle Varianten laufen eben über eine Linie und da ist dann eben das Elektrofahrzeug noch dazugekommen. Da haben andere Standorte gesagt, oh, schwierig. Wir haben gesagt, das können wir. Und das war eine Stärke, die uns in der Vergangenheit immer ausgezeichnet hat. Denn eben Anläufe können wir. Wir kriegen das hin, neue Fahrzeuge eben zu integrieren. Das ist die große Stärke. Wir haben eine top ausgebildete Mannschaft. Und gerade, sagen wir mal, wenn es schwierig ist und eng ist, dann zieht es auch mal eben sich zusammen und jeder unterstützt den anderen. Das ist das, was Bremen halt auszeichnet. Und deswegen sagen wir, kämpfen wir natürlich immer. Bei uns geht's. Wir sind ein klassischer Aufbaustandort. Da zählt halt Modelle, da zählt halt die Stückzahl. Wir haben keine Forschung und Entwicklung. Und deswegen sagen wir, um effizient zu sein, sagen wir, muss das Werk voll ausgelastet sein. Ja, wenn ich in 3 Schichten rund um die Uhr und die Arbeitszeitmodelle und so weiter, die haben wir alle dafür, dann kann das Werk effizient fahren. Ja, klar brauchen wir noch ein paar Investitionen. Das verbessert dann eben auch nochmal bestimmte Werte, sagen wir mal, im Werk, um dann noch effizienter eben zu werden. Aber insgesamt ist es gerade eben das Thema Flexibilität. Wir können reagieren auf Schwankungen zwischen den einzelnen Fahrzeugen und so weiter. Da eben auch ein Riesenvorteil für das Unternehmen. Wenn bestimmte Fahrzeuge mehr gefragt sind, können wir da die Produktion hochfahren. Wenn Fahrzeuge, die wir vielleicht andere Zahlen gehabt haben, andere Wünsche ein bisschen darunter liegen, kann man das eben ausgleichen und da sind wir halt hochflexibel halt aufgestellt. Und ja, wenn man sich dann am Ende, sagen wir, nur noch ein Fahrzeug am Standort hat, dann ist keine Flexibilität mehr da. Ja, dann wird es halt eng und dann wirst du am Ende Arbeitszeiten haben, die nicht wirtschaftlich sind.
Sag mal, mit dem Blick nach vorne jetzt erleben wir gerade eher wieder eine kurzfristige Krise, die wir in der Automobilindustrie ja immer wieder mal hatten, oder stehen wir wirklich vor diesem grundlegenden Wandel der deutschen Automobilindustrie, der von manchen sozusagen dargestellt wird? Wie ist da eure Einschätzung?
Ich würde nicht über Krise reden. Ich würde sagen, wir sind vor einer riesen Auseinandersetzung in der Automobilindustrie. Das ist eben der Punkt. Die Angriffe sind massiv, die wir da zu spüren haben. Es gibt Themen, aber das alleine jetzt auf Arbeitskosten hin zu beschränken, dass all das nochmal letztendlich wie auszubaden haben. Manfred hat es ja auch angesprochen, der ein oder andere strategische Fehler, der von Vorstandsseite da eben auch gemacht worden ist, so wird es halt definitiv halt nicht funktionieren. Und mal klar, muss es jetzt eben darum gehen, du musst ja irgendwie einen Plan entwickeln, wie die Zukunft dann eben auch wieder anders aussieht, wie du irgendwie ja besser aussieht. Sag mal, ansonsten wirst du eben auch keine Menschen finden, die sagen, ich strebe dahin, ich mache da mit, ich gehe diesen Weg für eine bessere Zukunft bei mir am Standort, in meinem Unternehmen, ja. Und im Moment ist das irgendwie so nicht so richtig zu erkennen, was da der Plan ist, außer im Moment Angriffe, Kostenschruppen. Also vor ein paar Wochen, wenn mich jemand angesprochen hätte, Angriff auf die 35-Stunden-Woche, hätte ich mir niemals vorstellen können, dass der Arbeitgeber das wagt, so uns massiv da anzugreifen. Ja.
Also ich nehme wahr, natürlich, dass dieser unlautere Wettbewerb durch die Chinesen, subventioniert durch den Staat, uns nicht viel einfällt in Europa, uns dagegen zu wehren. Wenn ich mir dann angucke, dass wir in Europa einfach verdaddelt haben, zum Beispiel auf die E-Hybride, die von außen reinkommen, dann auch mit Zöllen zu reagieren, dass man das einfach nicht auf dem Schirm hatte, dann tut das schon weh, weil alle anderen schotten sich ab. Nur wir in Europa brauchen einfach zu lange, um Regularien auf den Weg zu bringen. Und das ist dann der Appell an die Politik an dieser Stelle. Wenn wir nicht gegenhalten und uns wirklich irgendwie einig sind, dann werden wir ins Hintertreffen kommen, weil die Chinesen, die ihren eigenen Markt jetzt mittlerweile bedient haben, die werden jetzt weiter nach Europa und auf andere Märkte drängen. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann haben wir da ein massives Problem, weil die subventionieren ihre Autos mit bis zu 50%. So günstig können wir in Deutschland oder in Europa selten Autos herstellen. Und das wird echt ein Thema an der Stelle. Und da müssen wir ganz gehörig aufpassen. Aber Michael sprach es gerade an, die Arbeitskosten. Wir haben jetzt in der letzten Tarifrunde gelernt, dass unsere Arbeitskosten natürlich bei 16% bei Volkswagen liegen. Was ist mit den anderen 84%? Das ist die Aufgabe des Vorstands, darüber nachzudenken und nicht ständig immer nur uns über die Personalkosten immer irgendwie versuchen, schlechtes Gewissen einzureden. Weil sie haben auch ihre Hausaufgaben zu erledigen und das sollten sie angehen.
Also vielleicht nochmal übersetzt für mich, ich habe ja immer keine Ahnung, aber wenn du sagst, 16% sind sozusagen die Personalkosten, wenn wir die um 10, also wenn wir alles um 10% an Personalkosten reduzieren würden, dann würden wir von 16% auf 14,4 kommen sozusagen, 14,5 würde das. Also es wäre gar nicht der erhebliche Wert, weil viele andere Sachen, 4/5 würden gar nicht beeinflusst werden von den Kosten, die VW hat sozusagen.
Nee, hast du vollkommen recht. Von daher ist das ja ein richtig kleiner Hebel an der Stelle. Und gut, ich sag mal, die Messlatte ist erreicht. Wir haben auf 5,5% Lohn vor 2 Jahren verzichtet, die wir irgendwann 2031 dann wiederbekommen. Aber wir haben uns auch über eine normale neue Entgeltlinie verständigt, wo wir nochmal 6% auf Dauer runterlassen, nicht am Monatsende, aber auf Jahressicht wird das passieren für die nächsten Jahre. Das heißt, wir haben geliefert, wir haben unseren Beitrag geleistet bei Volkswagen. Und die anderen Dinge, eben halt, dass ich Synergien gerade im Konzernverbund hebe, nicht unterschiedliche Batteriesysteme habe, unterschiedliche Plattformen, alles diese Dinge macht ja einen großen Konzern wie den Volkswagen-Konzern aus. Da muss ich heben und da muss ich durchregieren und muss Marken dann halt anweisen, ihr nehmt die Plattform, ihr nehmt das Batteriesystem und damit hat sich's. Aber genau das passiert dann leider auch nicht in Gänze.
Ist den Kolleginnen und Kollegen denn bewusst, dass sie den riesen Vorteil haben bei diesen Vorständen? Ich meine, wir haben gerade Sommerzeugnisse bekommen. Ihr hattet gerade schon gesagt, die Versäumnisse, also ich erinnere mich ja noch an Luxusstrategien bei Mercedes, Carriot und andere Sachen. Also wenn man so durchgeht, könnte der Vorstand jetzt bei der Frage, welche Note kriegt der für die Arbeit der letzten Jahre? Also ich würde immer nur sagen, da ist Versetzung eher gefährdet, als zu sagen, du kannst 2 Klassen überspringen. Aber in so einer Situation, wo so Vorstände so ein bisschen auch das Bild abgeben, dass sie eigentlich gar nicht mehr wissen, was sie tun, sondern einfach sozusagen jetzt alles irgendwie in Frage stellen und radikal werden. Ist da den Kollegen eigentlich klar, wie wichtig so Tarifverträge, Mitbestimmung, Betriebsräte sind, dass eben nicht der Vorstand einfach so agieren kann, sondern dass ihr dabei seid als Betriebsräte, wie als IG Metall?
Ja, ich sag mal, ich habe die Rückmeldung eben tatsächlich eben bekommen, sag mal, dass das natürlich eben ankommt, sag mal. Und wir haben ja eben eine richtig gute Aktion eben gemacht und das Ganze funktioniert eben nur, weil wir eben gut organisiert sind, weil wir eine IG Metall eben dabei haben. Die IG Metall hat dann eben dazu aufgerufen und die Kollegen sind mitgegangen und ich glaube, ja, es wird halt, also wir haben da schon auch ein Stück halt Nachholbedarf. Ich sag mal, wir merken ja eben, wie insgesamt in Deutschland, da wird ja viel gemeckert, die Politik ist schuld und man müsste mal und man sollte mal und der Betriebsrat und die IG Metall macht nichts und, und. Und wir haben schon intensiv die Diskussion geführt, dass wir jetzt eben alle gefordert sind, dass wir uns alle halt bewegen müssen. Und das war für mich der erste Schritt, ja, ein Stück weit eben zu signalisieren, ja, wir sind in der Lage. Wir haben das ja recht kurzfristig auf die Beine gestellt. Manche haben es angezweifelt, ob wir das hinkriegen, aber wir sind kampffähig, wir sind widerstandsfähig und die Kollegen sind mitgekommen. Und ich glaube, es ist auch klar, dass wir wahrscheinlich dann nochmal nachlegen müssen. Und ich sag mal, bei der nächsten Runde wird die Beteiligung sicherlich noch größer sein, ja.
Ja, also wir haben 24 oder Ende 24 bewiesen, dass wir zumindest bei der Marke VW in Deutschland Durchschlagskraft haben, wenn wir in 2 großen Veranstaltungen mehr als 100.000 Menschen gleichzeitig zur Arbeitsniederlegung aufgerufen haben und das auch sehr erfolgreich. Wir bereiten unsere Mannschaft auch jetzt wieder darauf vor und sagen, es geht nur mit der IG Metall und es geht nur mit der Mitgliedschaft, weil wir ja auch ja leider bundesweit feststellen, Daniel, auch bei uns im Bezirk, die Mitgliederzahlen gehen zurück und nicht nur, weil man in Rente oder ATZ geht oder wie auch immer, sondern auch, weil auch in den Betrieben die ein oder andere Mitgliedschaft überprüft wird. Und jetzt liegt es an uns, das wieder umzukehren und nur durch die Solidarität kriegen wir sie wieder alle an den Tisch. Und das fängt auch bei den Managerinnen und Managern an. Wenn Volkswagen bei uns ankündigt, wir reden auch über 25% Managerabbau, dann sitzen die bei uns mit im Boot. Und auch die haben in den letzten Jahren immer mal wieder über, ja nö, das bringt mir alles gar nichts, ich trete mal lieber aus, spare mir meinen Beitrag. Also das liegt an uns, auch wieder dort alle mit reinzuholen, weil hier geht's um den Erhalt der Arbeitsplätze, hier geht es um das Abwickeln von Deutschland. Das sage ich so klar, weil wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann werden wir uns in 10, 20 Jahren irgendwo wiederfinden und sagen, hätten wir damals mal ein bisschen mehr gemacht.
Ich glaube auch, dass wir ja jetzt eher am Anfang einer Auseinandersetzung stehen und die Sommerferien jetzt ein bisschen genutzt werden müssen, um Kraft zu sammeln, sich zu sortieren, weil der Herbst wird für viele Bereiche von Tarifrunde bis zu den Auseinandersetzungen bei Autoherstellern und Zulieferern und was da alles dran hängt, der wird schon sozusagen schon anstrengend genug. Deswegen vielleicht zum Abschluss, wenn trotz allem, was macht euch jetzt Hoffnung oder anders gesagt, was wenn wir hier in 5 Jahren wieder einen Küstentalk machen und sagen, jetzt gucken wir zurück, Manni, du hast gerade gesagt, was haben wir gesagt? Was sagt ihr dann so, okay, das haben wir gemacht und damit haben wir die Kurve bekommen? Was gibt euch Hoffnung, dass ihr sagt, okay, nach vorne raus werden wir das schon gut hinkriegen? Gibt's da was? Was ist das?
Ja, ich bin davon überzeugt, dass wir über unsere Kampfstärke und gerade wir jetzt, bei Mercedes oder bei Volkswagen oder auch bei BMW, wir werden in den großen OEMs unsere Massen noch mobilisieren können. Und ich glaube, dass uns dann auch immer gute Kompromisse, die auch wehtun, das ist so. Aber da wird uns was gelingen, davon bin ich überzeugt. Ob das nachhaltig alles so ist, das wird die Zeit bringen, weil das ist alles mittlerweile so schnelllebig und dann fällt irgendeinem wieder ein, irgendwo eine Bombe zu schmeißen. Das haben wir in den letzten 5, 6 Jahren alles gelernt oder eine Pandemie, die uns irgendwie alles abverlangt. Also von daher, ich bin zuversichtlich, dass wir gute Kompromisse mit unseren jeweils unterschiedlichen Vorständen nochmal hinkriegen, weil wir die Masse hinter uns haben. Und deswegen bin ich überzeugt, dass wir am Ende des Tages gut weiterarbeiten können.
Ja, ich zieh meine Kraft aus solchen Aktionen, wie wir das letzte Woche Freitag gemacht haben. Das motiviert mich unheimlich, dass es uns gelungen ist, dass die Menschen uns ihm folgen, dass sie mit dabei sind und dass sogar noch mehr dabei gewesen sind, wie vielleicht bei der einen oder anderen Veranstaltung in der Vergangenheit. Da ziehe ich unheimlich Kraft raus. Ich gehe diese Woche, gehen wir in weitere Gespräche mit dem Vorstand und das ist ein viel, viel besseres Gefühl, wenn ich weiß, dass die Mannschaft da hinter mir steht. Und dass wir auch gemeinsam was machen, auch nicht nur als Bremer Standort alleine dastehen, sondern alle Standorte mitgemacht haben, überall Aktionen eben gelaufen sind. Und ich bin davon überzeugt, dass das eben auch beim Vorstand ankommt. Ja, das ist nicht mal eben so weggeatmet, sondern das nämlich schon war, was wir da auf die Beine stellen können und dass wir da immer noch eine Macht eben auch haben und dass die Menschen hinter uns stehen bei der IG Metall. Also mir gibt das Kraft für die nächsten schwierigen Gespräche, die da sicherlich kommen werden, ja.
Ja, das wird keine einfache Zeit. Ich bin mir sicher, wir werden uns an verschiedenen Stellen sehen und gemeinsam für eine bessere Zukunft streiten. Und eins ist auch klar, vielleicht müssen wir nochmal eine zweite oder dritte Folge dazu machen, weil wir natürlich schon auch sehen, dass die Kolleginnen und Kollegen da viel Interesse dran haben, wie geht es mit unserer Automobilindustrie weiter. Und wir haben noch viele Sachen, die wir noch tiefer hätten legen können, aber das für heute. Ich sage danke, ich wünsche euch trotz allem einen schönen Sommer, Michael und Manni. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank dafür.
Danke.
Ja, danke für das Format.
Gute Zeit. Und auch euch draußen. Wir machen auch ein bisschen Pause, also mehr als sonst, und sehen uns spätestens nach dem Sommer, hören uns nach dem Sommer. Bleibt gesund und munter, einen tollen Urlaub. Und wie gesagt, nach dem Sommer wird es ein heißer Herbst für soziale Gerechtigkeit, gute Arbeitsplätze, Zukunft. Da muss man was tun. Das machen wir als IG Metall zusammen. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Ciao.